Stadt, der Podcast des Grünen Ortsverbandes aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Heute am 1. Mai in unserer vierten Folge unterhalten sich Jana Hensinger und Christine Heimpel zum Thema Bildung und Chancengerechtigkeit.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Herzlich willkommen, Christine. Sehr schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Kommen wir gleich zur selben Frage wie jede Woche. Woher kennt man dich?
Wahrscheinlich hauptsächlich aus dem Gemeinderat. Also du hast mir die Frage ja vorab schon gestellt und ich habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, also in 10 Jahren Gemeinderat werden die Hobbys rau. Und insofern, ja, man kennt mich aus dem Gemeinderat und radelnd durch die Stadt und vielleicht aus dem Strandbad.
Schön. Und noch eine persönliche Frage. Was sind Sachen, die dich zum Strahlen bringen oder die typisch sind für dich?
Also zum Strahlen bringen mich meine Familie und da meine Kinder, meine Enkelkinder, dann der See und die wunderbare Natur, in der wir leben. Also das ist so mein Ruhepol und mein Ausgleich. Und was ist typisch für mich? Ich bin ganz offen und neugierig auf die Welt und vor allem auch auf ihre Menschen und deren Geschichten. Und ich bin grundsätzlich optimistisch.
Und du bist zusätzlich noch Lehrerin an der Schule am See.
Stimmt.
Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Da mag ich noch was dazu sagen. Ja, ich arbeite als Fachlehrerin an der Schule am See. Das ist eine Einrichtung der Stiftung KBZO. Und wir arbeiten mit Kindern mit Behinderung, mit körperlichen Behinderungen oder schwer mehrfachen Behinderungen. Und das ist wirklich, ich bin gelernt Erzieherin. Und das ist für mich aber wirklich der Traumjob schlechthin, einfach weil sich da alles vereint. Also die Arbeit mit diesen Kindern, das ist wirklich für mich so, wo ich sage, ja, das ist erfüllend, das ist Berufung und erfüllend.
Das ist so schön zu hören, wirklich. Und da sind wir auch ganz schnell bei unserem heutigen Thema, und zwar beim Thema Bildung. Und ich habe gedacht, am Anfang ist es vielleicht gut, kurz zu definieren, was Bildung überhaupt ist. Und dadurch, dass ich das im Abitur hatte, habe ich meine Abi-Definition mitgebracht. Und zwar, Bildung ist der Prozess und das Ergebnis der Erschließung der Welt für den Menschen und des Menschen für die Welt durch die aktive Auseinandersetzung des Einzelnen mit ihr. Das heißt, Bildung ist nicht nur die Anhäufung von Wissen, sondern mit diesem Wissen wird erstmal die Welt, aber auch man selber erschlossen sozusagen. Und ich habe das voll bei mir selber gemerkt, wie sehr mich Schule geprägt hat in meiner Persönlichkeitsfindung und Bildung. Und dass ich das so wie auch Humboldt eher als Selbstzweck sehe, dass man Erkenntnisse gewinnt einfach um ihrer selbst willen.
Das ist voll schön. Also so dieses für mich selber lernen, ja, und ein Leben lang lernen und gleichzeitig eben immer mit dieser intrinsischen Neugier,
ja,
also wirklich diese Neugier, die einem die Welt erschließt, ja, und das steckt da ja alles mit drin in dem, was du gerade gesagt hast.
Voll.
Das finde ich ist so schön und eigentlich so, ja, kann ich das so sagen, die reine Lehre,
ja,
weil ja, in unserer Realität, in unserer Bildungsrealität findet das ja oft ein bisschen anders statt. Aber so wäre es ja eigentlich richtig.
Ja, dass man einfach durch die Bildung und Gewinnung von Erkenntnissen zu einem Mensch wird.
Ja, und auch sich eben, du hast es gerade auch gesagt, die Welt erschließen. Mhm. Also ich erkenne ja nur, was ich weiß. Also ja. Wenn ich nicht weiß, dass, ich mache mal so ein ganz simples Beispiel, also wenn ich nicht weiß, dass die Tiere auf dem Wasser unterschiedliche Vogelarten sind, mhm, dann sehe ich das ja auch nicht. Dann, ja, ist es vielleicht alles halt ein Wasservogel. Aber die Natur oder ja eben in dem Fall diese Welt erschließt sich mir ja nur, wenn ich erkenne, oh, das sind Enten, das sind Schwäne, das sind noch, also unterschiedliche Enden, und dann sehe ich das erst und dann gibt es auf einmal eine Fülle,
ja,
die mich ja wiederum erstens weiterbringt und die mich sehend macht.
Ja, und du hast schon gesagt, du selber bist ein neugieriger Mensch und du hast auch gesagt, jedes Kind und jeder Mensch hat eigentlich intrinsisch so eine Neugier. Inwiefern siehst du da einen Zusammenhang oder eine Verantwortung von Bildungsinstitutionen?
Also die Verantwortung ist unermesslich hoch. Diese Neugier, mit der ein Mensch auf die Welt kommt, und ich glaube einfach, jeder Mensch kommt mit dieser Neugier auf die Welt.
Ja.
Und natürlich haben als erstes sind die Eltern oder die Bezugspersonen, die ersten Bezugspersonen da in der Verantwortung, diese Neugier zu fördern, nicht nur zu erhalten, sondern ja, wirklich zu fördern auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann natürlich als nächstes die Bildungseinrichtungen. Und das fängt für mich im Kindergarten an. Also Kindergarten ist für mich keine Betreuungseinrichtung. Ich hadere sehr mit dem Begriff, der einfach immer noch maßgeblich dafür verwendet wird, sondern der Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung, eine frühkindliche Bildungseinrichtung.
Wo siehst du denn den Unterschied zwischen Betreuung und Bildung?
Ja, also Betreuung ist, ich habe einen Stall voll Kinder und passe auf, dass die so gesund, wie sie am Anfang gekommen sind, mittags im besten Fall wieder nach Hause gehen. Und Bildung, da passiert was unterwegs. Also da gehen die Kinder reicher nach Hause und zwar im besten Fall noch individuell gefördert. Also nicht alle über einen Kamm, sondern jeder so, wie er es braucht. Und das ist die Aufgabe der Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertageseinrichtung. Den Auftrag verspüren die auch. Den kennen die auch, den wissen die und den wollen die auch nachkommen.
Was sollen denn deiner Ansicht nach Kinder im Kindergarten lernen?
Also es gibt unterschiedliche Lernanforderungen oder das, was die Kinder eben hinterher können sollen. Das finde ich, das muss man auch trennen. Also es gibt die Lernanforderungen, ich fange mal mit denen für die Schule an, also feinmotorische Fähigkeiten wie Stifthaltung, Schneiden können oder auch motorische Fähigkeiten, also die ganzen sportlichen Dinge wie Hüpfen, einen Ball werfen, eine Treppe steigen. So, das sind schon auch Dinge, die gehören in die Kindergartenförderung mit rein, ganz klar. Aber dann gibt's auch noch diesen ganz großen Bereich dessen, was die Kinder im freien Spiel lernen. Das ist eine ganze Welt, die sich da erschließt, ja. Wenn Kinder miteinander spielen oder eben in Rollenspielen spielen, dann erarbeiten die sich die Welt. Deshalb ist Kindergarten, also wenn Eltern immer fragen, na, was hast du denn heute gespielt? Nee, die Kinder haben da gearbeitet und das darf man auch nicht unterschätzen. Die arbeiten da im Zweifel den ganzen Tag so, weil sie sich da halt eine Welt erschließen. Und das sind dann Dinge, wie verhalte ich mich in der Welt? Wie funktioniert die Welt? Wie gehe ich mit in einer Gemeinschaft um? Wie ist das mit den Regeln? Wie ist das mit der Teilhabe? Ein ganz wichtiger Punkt. Da denkt man immer so, die Kinder im Kindergarten können noch nicht demokratische Prozesse mitgestalten. Aber die können das sehr wohl, wenn man sie anleitet. Also das ist für mich ein extrem wichtiger Bereich. Ja, das ist so. Und dann noch obendrauf, und das halte ich immer noch für einen richtigen Ansatz, diesen situativen Ansatz. Also die Kinder entdecken irgendwas, wollen da jetzt was drüber wissen. Zum Beispiel im Garten finden sie eine Marienkäferlarve und die sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Marienkäfer. Und jetzt entdeckt man dieses Tier, das so ein unbekanntes Wesen ist und dann erforscht man das zusammen und entdeckt, was aus dem wird. Und das ist für mich auch so ein Teil, da kommen die Kinder morgens und kein Mensch denkt dran, dass wir jetzt so eine Larve finden und dann finden wir sie und dann arbeiten wir den ganzen Tag daran und erleben dieses Wunder. Und die Kinder können mittags heimgehen und sind so stolz und beglückt, dass sie ein Stück Welt entdeckt haben. Ja. Die fühlen sich wie so ein Forscher, eine Forscherin und die Erzieherin gleich noch mit dazu. Also das ist einfach so das Wunderbare. Und das macht das Gesamtpaket aus.
Boah, das hast du so gut gesagt. Wie sieht denn gerade die Situation aus in den Kitas von Friedrichshafen?
Also wir wissen ja alle, dass die Personalsituation deutschlandweit schwierig ist. Bundesweit fehlen gerade 100.000 Erzieherinnen und Erzieher und in 2030 soll sich die Zahl sogar noch verdoppelt haben oder mehr als verdoppelt sogar. In Friedrichshafen habe ich heute nochmal nachgezählt und bin auf ungefähr 30 Teil- und Vollzeitstellen gekommen, die da zu besetzen sind. Das ist der eine Teil, der problematisch ist. Der andere Teil ist, dass wir immer noch zu wenig Krippenplätze haben, also für die Kinder U3, für die Ü3-Kinder, also ab 3 bis zum Schuleintritt, da fehlen auch Kindergartenplätze, aber nicht so massiv viele.
Und warum ist es denn schlimm, wenn so viele Stellen fehlen, beziehungsweise was verändert sich dadurch in den Einrichtungen?
Genau, da spielt sowohl eben die fehlende Personalstelle als auch der fehlende Kindergartenplatz an sich eine Rolle oder dieses Unterangebot. Also wir haben aufgrund dessen, dass wir nicht genügend Einrichtungen oder genügend Plätze haben, haben wir 2 Maßnahmen ergreifen müssen im letzten Kindergartenbedarfsplan und die werden auch im kommenden, der jetzt im Juni in die Gremien kommt, wird es wieder so sein. Die 2 Maßnahmen sind zum einen, wir sind auf die Höchstgruppenstärke gegangen. Das heißt, 28 Kinder können in einer Gruppe betreut werden. Und ich sage jetzt bewusst betreut, weil über Bildung brauchen wir da nicht mehr zu reden. Und wir haben den Platzschlüssel für Inklusionskinder herabgesetzt. Also früher war es so, dass ein Kind mit einem Inklusionsdiagnostik und Inklusionsbedarf hat 3 Kindergartenplätze beansprucht. Mhm. Das heißt, entsprechend weniger Kinder waren in dieser Gruppe. Das kommt man nicht mehr aufrechterhalten und wir sind jetzt auf 2 Plätze gegangen. Insgesamt kommt man da natürlich viele Plätze drüber schaffen, ja? Ist klar, also viele Kinder konnten jetzt in den Kindergarten gehen, die sonst keinen Platz hätten. Und das fehlende Personal wiederum macht, dass wir viele Einrichtungen gebaut haben, neu gebaut oder als Interimslösungen erstellt haben. Das ist toll, wir hätten dort viele Plätze. Aber wenn man kein Personal hat, dann kann man diese Einrichtung nicht bedienen. Und so gibt's auch jetzt ganz akut und aktuell in der Stadt eine Einrichtung, die geschlossen ist. Da geht gerade gar kein Kind hin, weil es kein Personal gibt dort.
Und was verändert sich für die Kinder im Kindergartenalltag, wenn weniger Personal da ist für sie?
Dann haben wir die Situation, dass wir eine Betreuungseinrichtung haben, wo wir eine Bildungseinrichtung haben sollten. Also und für die Erzieherinnen bedeutet das natürlich, die erleben diese Situation ja. Die wollen in einer Bildungseinrichtung arbeiten und arbeiten aber als Betreuer. Das führt zu Überlastung, das führt dazu, dass noch mehr Fluktuation stattfindet, dass Erzieherinnen sich lieber zum Lidl an die Kasse setzen, als im Kindergarten zu bleiben. Das ist ein Teufelskreis. Also dieses nicht am Kind arbeiten können und den eigentlichen Auftrag zu erfüllen, führt zu Burnout, führt zu einer sehr unguten Situation für alle Beteiligten. Und ja, am Ende haben wir noch weniger Personal. Und für die Kinder bedeutet das Chancenungerechtigkeit. Und Bildung, und das ist, glaube ich, unser Verständnis hier, die sollten alle gleichermaßen Bildungschancengleichheit haben. Chancengleichheit bedeutet in dem Zusammenhang, dass die Kinder, deren Eltern nicht die Möglichkeit haben, die Kinder gut zu begleiten und gut vorzubereiten für das, was da im Leben auf sie wartet, dass die das in der Kita erfahren und dass die nicht benachteiligt sind gegenüber den Kindern, die ein häusliches Umfeld haben, wo das alles sowieso geboten wird. Alle Kinder sollen mit den gleichen Chancen ins Leben starten können.
Und dafür kann es ja vielfältige Gründe geben, entweder wegen der eigenen Bildungsgeschichte oder weil man das Bildungssystem und die Sprache nicht kennt oder weil man Bildung vielleicht nicht als so wichtig erachtet oder weil man wenig Zeit hat aufgrund der Berufstätigkeit. Inwiefern werden denn durch den Kindergarten ähnliche Voraussetzungen geschaffen oder können Kinder gefördert werden?
Mhm. So, dass wir Bildungschancengleichheit, Gerechtigkeit haben. Also für mich fängt das Ganze schon weitgehend bei der Sprache an. Sprache ist die Grundlage für alles. Und das ist egal, warum Sprache nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert, dass man da damit gut durchs Leben kommen kann. Also sei es, weil man eingewandert ist oder auch logopädische Probleme, die nicht erkannt werden, können dazu führen, dass man das eben mit sich trägt und dann mit schlechteren Voraussetzungen startet. Also Sprache prägt unser Denken oder lässt uns verstehen. Sprache macht, dass wir später dann Dinge erlesen können und schreiben. Und wenn ich schlecht verstehe, dann kann ich weder lesen noch schreiben. Das hängt alles zusammen. Aber das ist das, was uns die Welt erschließt in unserer, also zumal eben hier in unserer Kultur, wo so vieles, wo man so viel drauf angewiesen ist, eben Dinge lesen zu können oder sich auch schriftlich mitzuteilen. Deshalb, also da fängt es für mich an und da ist es ja auch cool, dass es so viele Sprachförderprogramme gibt. Also da bemüht sich der Bund drum, da bemüht sich das Land drum und auch in der Stadt Friedrichshafen haben wir da nochmal extra Förderprogramme, die, also somit ist jede Kita letztlich dann abgedeckt und jedes Kind kann an einer Sprachförderung teilnehmen, wenn erkannt wird, dass es die eben braucht.
Jetzt hast du ja schon gesagt, die Stadt erstellt Förderprogramme. Für was ist die Stadt denn noch zuständig im Hinblick auf Kindergärten?
Also im Hinblick auf ihre eigenen Kindergärten für alles. Das heißt vom Gebäude über die Ausstattung, die Einrichtung, das Personal und auch welches pädagogische Programm da angeboten wird. Es gibt aber natürlich auch freie Träger in der Stadt. Die sind teilweise in Gebäuden der Zeppelin-Stiftung, also wieder im Bereich oder im Handlungsfeld der Stadt. Da ist dann die Stadt fürs Gebäude oder für die Ausstattung oder fürs Außengelände zuständig. Sie bezahlt auch die komplette Einrichtung, also auch das Personal dort. Aber sie hat natürlich bei den privaten Trägern nicht den Einfluss auf das, was da inhaltlich passiert. Deshalb muss man es nochmal trennen in die Kitas, bei der die Stadt die Trägerin ist und eben die privaten Träger.
Kannst du noch mal ein bisschen ausführen, inwiefern der Bund einen Rahmen stellt oder auch Finanzmittel stellt und wie viel Gestaltungsmacht die Stadt hat oder die Gemeinde, dem entgegenzuwirken?
Ja, also der Bund hat das Gute-Kita-Gesetz entworfen. Das heißt, die Länder kriegen Geld und die verteilen das an die Kommunen weiter. Das sind dann eben auch Sprachförderprogramme werden bezahlt, aber eben insgesamt für gute, qualitativ hochwertige Kindergärten. Dafür gibt's Geld. Und der Ausgestaltungsrahmen in der Kommune ist 100%. Also was mit dem Geld nachher gemacht wird, ob ich den Kindergartenplatz kostenfrei gestalte oder ob ich damit mehr Leistungen anbiete, das bleibt mir selber überlassen als Kommune. Und was die Stadt Friedrichshafen, wenn ich da jetzt runterbreche, damit macht, also wir machen den Kindergarten aktuell nicht kostenfrei, weil wir so wirklich sehr geringe Kita-Gebühren haben. Aufgrund der Zeppelin-Stiftung sind wir in der glücklichen Lage, dass wir weit unter dem liegen, was anderswo bezahlt werden muss. Und wir haben eher drauf gesetzt, mehr Freiwilligkeitsleistungen anzubieten. Also da hört man es schon, es gibt Sachen, die sind verpflichtend, also der Personalschlüssel, die Gruppengrößen, das sind alle verpflichtende Rahmen, die muss man einhalten. Freiwilligkeitsleistungen sind zum Beispiel die Freistellung der Leitung mit wie viel Stunden oder auch komplett, dass die eben ihrer Leitungsfunktion nachkommen kann. Es ist aber auch die hauswirtschaftliche Kraft. Es sind die Anzahl der Freiwilligen, FSJ, wird darüber geregelt. Also da gibt es sehr viele Maßnahmen. Ich glaube, bei uns sind das, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es sind bestimmt 10 Maßnahmen, die wir als Freiwilligkeitsleistung anbieten. Da fließen unsere Gelder rein. Und das halten wir Grünen auch für sehr sinnvoll.
Und wie können wir denn als Gemeinde irgendwas verändern, dass die Situation in den Kitas entspannter wird?
Ja, wir brauchen mehr Personal.
Und wie kann man das gewinnen?
Und wie kann man das gewinnen, genau. Ich glaube, wenn wir da die Lösung finden, dann melden wir ein Patent drauf an. Aber wir haben schon gute Voraussetzungen jetzt. Die Erzieherschule ist von Markdorf nach Friedrichshafen ans Berufsschulzentrum gezogen. Das heißt, wir haben die Leute schon mal in der Stadt. Das ist toll. Und wir müssen sie jetzt nur noch dafür gewinnen, dass sie auch in unsere Einrichtungen kommen. Das versuchen wir durch ganz attraktive Stellen, nicht nur Beschreibungen, sondern die Stellen sollen attraktiv sein. Wir haben viel Benefit bei der Stadt Friedrichshafen. Also sprich, da ist der Gesundheitsgedanke für Mitarbeiter verankert. Da gibt's Zulagen. Da wird auch zum Teil einfach geguckt, wenn man das Gehalt entsprechend der Person anpassen kann. Also da gibt's ganz viele Rahmenbedingungen, die wirklich sehr gut und auch sehr außergewöhnlich sind. Und ich glaube auch, dass wir eine tolle Amtsleitung haben an der Stelle und ein tolles Team, was sich um die Kindergärten kümmert, dass man sich dort auch wirklich gut aufgehoben und wohlfühlen kann.
Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Du hast ja gerade gesagt, wir stehen dazu, dass Kindergärten und Kindertagesstätten nicht kostenlos sind. Warum wären das denn keine Option?
Weil wir glauben, dass das Geld, das wir zur Verfügung haben, anders besser eingesetzt ist. Also ich guck mal gerade drauf, was kostet denn in Friedrichshafen aktuell Kindergartenplatz? Und wenn ich jetzt in die Verordnung gucke, dann sehe ich, dass 6 Stunden, also oder bis zu 6 Stunden Betreuung fürs erste Kind 105 Euro im Monat sind. Das ist für 30 Stunden sind das dann. In der Woche finde ich, ist das ein angemessener, also 30 Stunden in der Woche mal 4 für einen Monat. So, das finde ich, ist ein angemessener Preis. Wenn ich jetzt 2 Kinder gleichzeitig im Kindergarten habe, dann zahle ich nur 80 Euro. Wenn ich 4 Kinder gleichzeitig im Kindergarten habe, dann zahle ich nur noch 16 Euro im Monat. Also gut, es ist relativ selten wahrscheinlich, dass es so ist, aber wir haben so eine Staffelung, die ist, findet man weit und breit nicht, ja? Also wir sind sehr günstig und Eltern, die jetzt Bürgergeldempfänger sind, also die kriegen den Kindergartenbeitrag sowieso erstattet und bezahlen 1 Euro fürs Mittagessen. Also ich glaube, dass wir dir die Zielgruppe, dass wir die nicht treffen, ja, sondern wir haben sowieso, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben im Alter von 3 bis 6 Jahren 98% der Kinder gehen in Kindergarten. Wir könnten mehr Kinder, also wir könnten die anderen auch noch abgreifen. Das Problem ist, wir haben gerade die Plätze nicht. Das haben wir vorher ja schon abgearbeitet. Und also wir haben da kein Problem damit, dass die Kinder nicht in den Kindergarten gehen würden aufgrund zu teurer Gebühren. Und die Eltern, die Gebühren nicht zahlen können, bekommen sie erstattet. Also sehe ich keinen Grund, das gute Geld, das wir für die Qualität einsetzen können, in diese Gebührenfreiheit zu setzen.
Ja, und das wäre dann ja auch sozusagen für alle kostenfrei, unabhängig von dem Einkommen der Eltern. Aber die Beiträge jetzt sind ja auch unabhängig vom Einkommen.
Stimmt, und da haben wir, gut, dass du fragst, wir haben nämlich einen gemeinsamen Antrag oder beziehungsweise eine Anfrage an die Verwaltung gestellt auf eine einkommensabhängige Staffelung der Kindergartengebühren. Und das läuft im Moment noch und ich gehe eben auch davon aus, dass uns jetzt mit dem Kindergartenbedarfsplan fürs kommende Jahr vorgelegt wird, was das heißen würde und dass das dann auch in die nächsten Haushaltsberatungen einfließt. Ja, das Thema ist sehr komplex und ich glaube, wir können gar nicht alle Aspekte hier aufgreifen. Man könnte sich natürlich noch die Frage stellen, welche Verantwortung hat die örtliche Wirtschaft? Also reicht das, was sie bislang anbieten an Kindertagesplätzen? Oder müsste da mehr passieren? Wir könnten auch noch nachfragen, wie ist das eigentlich mit den U3-Kindern? Also wie etabliert sich das gerade, dass man das Gefühl hat, jedes Kind unter 3 Jahre muss eine Krippe besuchen. Ist das so? Oder welche Verantwortung liegt bei den Eltern? Also auch diese Frage könnte man sich ganz offen stellen. Aber ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen.
Ja, das stimmt. Und die Stadt ist ja auch nicht nur für die Kindergärten zuständig, sondern die Stadt ist auch Schulträgerin. Kannst du erstmal ausführen, inwiefern da die Verantwortung bei den Ländern liegt und was die Stadt überhaupt machen darf bei den Schulen?
Genau, also bei den Schulen, da haben wir einen ganz klaren Rahmen. Wir sind zuständig fürs Gebäude, für den Schulhof und die Ausstattung der Schulen. Damit endet unsere Verantwortung als Schulträgerin. Ah, und ich habe die Ganztagsbetreuung vergessen. Also die liegt im Moment auch noch bei der Kommune. Aber damit ist unsere Aufgabe erfüllt und alles, was Unterricht, Personal, Lehrer angeht, das und Inhalte und was sie dürfen und was sie nicht dürfen, das ist alles Landessache.
Und was gibt es da gerade zu tun in Friedrichshafen, in dem Bereich, was der in unserer Gestaltungsmacht liegt?
Ja, also wir sind bei den Schulen, eben ich habe es gerade gesagt, wir sind für die Gebäude zuständig. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass sie auf einem guten Stand sind und in einer in einem guten Zustand. Und ich glaube, es hat jetzt jeder schon gehört, die Gymnasien brauchen neue naturwissenschaftliche Räume. Das ist der eine Punkt, an dem wir gerade arbeiten. Wir brauchen aber auch komplett neue Schulgebäude oder Schulstandorte, besser gesagt. Das betrifft die Albert-Märklin-Schule, um die wir ja sehr, ich kann fast sagen, Jahrzehnte gerungen haben. Also die warten einfach Jahrzehnte schon drauf, dass sie ein neues Schulgebäude bekommen, in dem sie endlich auch als Ganztagesschule arbeiten können. Das haben wir jetzt gefunden im Fallenbrunnen und jetzt kann es losgehen, was aber nicht bedeutet, dass es schnell geht. Und dann haben wir noch das Schulhöfe, habe ich schon angesprochen. Das ist auch was, was immer in der Pipeline ist und wo jedes Jahr eigentlich Schulhöfe saniert werden sollten, also bedarfsgerecht. Ja, wir haben die Graf Soden, habe ich ganz vergessen, kriegt auch ein neues Schulgebäude noch dazu, einen Erweiterungsbau. Und wir haben die Ganztagsbetreuung, die da auch noch angedockt werden muss. Also ja, da ist ganz schön viel im Werden.
Und auch bei den Sporthallen.
Oh, die Sporthallen habe ich jetzt fast ganz vergessen, ja. Das ist ein sehr großer Block und eigentlich auch ein bisschen von Schulen, also klar, ist ein Schulthema und das ist auch hauptsächlich ein Schulthema, aber es betrifft natürlich weitaus mehr als die Schulen, nämlich die ganze Vereinslandschaft. Aber du hast recht, die Schulen sind da primär und für die bauen wir das auch und für deren Bedarf müssen die abgestimmt sein.
Jetzt ist es als HelflerIn wahrscheinlich ganz interessant zu hören, was konkret für Projekte geplant sind, vielleicht auch für Menschen, die nicht jeden Tag die Zeitung lesen.
Ja, also eben die genannten Schreinesch kriegt einen Erweiterungsbau. Graf Soden kriegt einen Erweiterungsbau. Dann die Sprachheilschule, die eine private Schule ist, aber nichtsdestotrotz in unser Schulportfolio gehört, und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass das so breit aufgestellt ist, braucht einen Erweiterungsbau. Dann haben wir die Tannenhag-Schule, die war gerade unlängst in der Zeitung. Gemeinsam mit der Schule am See haben die ein gemeinsames Gebäude, wobei die Räumlichkeiten strikt getrennt sind, aber dennoch am gleichen Schulstandort. Das ist gerade sehr prominent in der Zeitung gewesen, dass dort das Schwimmbad nicht mehr benutzt werden kann, was für beide Schulen sehr tragisch ist. Und ich verwende das Wort hier sehr bewusst, weil das ein Bestandteil dessen ist, was dort gebraucht wird und die Nutzung des Sportbads da eben keine Dauerlösung sein kann.
Magst du kurz ausführen, warum das nicht benutzt werden kann?
Also es ist einfach so sehr in die Jahre gekommen und so marode, dass die Stahlträger sowohl nach unten als auch nach oben das nicht mehr halten und das deshalb nicht mehr benutzt werden darf. Also es ist auch von heute auf morgen stillgelegt worden. Da spielte dann auch noch der Zustand der Wasserqualität auch noch mit rein, aber im Wesentlichen ist es ist nicht mehr sanierungsfähig. Ja, das ist das Problem. Die Turnhalle dort im Übrigen auch nicht. Das heißt, da sind wir dann wieder bei der Hallenproblematik, die da noch dazu kommt. Ja, und die Albert-Märklin-Schule einfach im Wesentlichen.
Und jetzt wurde ja eine Lösung gefunden für die naturwissenschaftlichen Räume und auch für die Sporthallen. Kannst du das mal kurz erklären, worauf sich da geeinigt wurde?
Ja, also das ist, glaube ich, jetzt doch. Also man ist, soweit ich jetzt weiß, ist der Stand, wir sind wieder zwei Schritte zurückgegangen, weil ich glaube, du spielst auf den Standort Festhalle an.
Ja. Yeah.
Also das war ja so dieses Thema Schulcampus dort in diesem Umfeld zwischen den beiden Gymnasien, der Pestalozzi-Schule und eben dieser Standort Alte Festhalle. Mhm. Und die Idee war zunächst, dass man dort eine neue Sporthalle baut, weil die Festhalle in sehr schlechten Zustand ist und darüber dann gemeinsame naturwissenschaftliche Räume für beide Gymnasien etabliert. Dann hat man jetzt mit beiden Gymnasien lange zusammengesessen und ist zu dem Schluss gekommen, dass das nicht funktionieren wird. Mhm. Also Schulunterrichtsräume, die außerhalb der eigentlichen Gebäude liegen, also Wege erfordern, in 45-Minuten-Takt abzuarbeiten, wo die Schüler aber eben nicht, also noch nicht sich beamen können. Das ist extrem schwierig. Da würde so viel Zeit verloren gehen. Also es ist einfach im Schulalltag nicht abzubilden. Darauf hat man sich jetzt geeinigt und ich denke, dass es eher so sein wird, man wird in beiden Schulhäusern gucken müssen, dass man die naturwissenschaftlichen Räume auf den neuesten Stand bringt.
Und was gibt es dann für eine Lösung bei den Sporthallen? Da sieht es ja schon ein bisschen konkreter aus.
Ja, da sieht es konkreter aus. Es fehlen uns 9 Hallenteile. Und es gibt jetzt eine Priorisierung. Also es wird jetzt zunächst die Halle in Eilingen, die Rodach-Halle, ersetzt, dass man dann wieder eine funktionierende Halle hat. Dort wird dann erstmal der Sportunterricht der Gymnasien stattfinden können. Die werden dann mit dem Bustransfer wird es stattfinden. Man wird dann auch gucken müssen, wie kriegt man das hin? Also Einzelstunden Sport wird es vermutlich da nicht geben in der Zeit. Und in der Zeit kann man dann die Festhalle abbrechen und dort neu bauen, sodass dann wieder die Halle zur Verfügung stellt. Wir hoffen natürlich auch darauf, dass die ZF-Arena, nachdem jetzt festgestellt worden ist, dass man sie vielleicht abreißen kann, dass das dann auch zügig passieren kann. Da gibt's ja auch schon einen Entwurf dafür, dass dort eine Schulsporthalle und eben keine Veranstaltungshalle mehr stehen soll, sondern wir haben uns auf eine Schulsporthalle geeinigt, dass die dort entsteht. Und so wollen wir schnellstmöglich einfach diese 9 fehlenden Hallenteile, diesen Fehlstand, dass wir den beheben können.
Christina, du bist ja stellvertretende Fraktionsvorsitzende und auch im Kultur- und Sozialausschuss. Ich finde es interessant zu hören, wie ihr euch denn im Hinblick auf das Thema positioniert habt.
Also wir waren am Anfang schon auch begeistert von dieser Campuslösung. Also ich kann vielleicht mal kurz erzählen, wie das im Gemeinderat funktioniert. Häufig ist es so, also wir sehen alle gemeinsam ein Problem, nämlich jetzt nehmen wir diese Örtlichkeit, da fehlt eine Sporthalle, beziehungsweise die alte Halle ist nicht mehr nutzbar, jedenfalls nicht mehr auf ewig. Dann hat man den Bedarf an den naturwissenschaftlichen Räumen und dann bringt die Verwaltung in einer Sitzungsvorlage einen Vorschlag mit dieser Campuslösung und der macht im ersten Moment, ergibt der Sinn. Also wir schlagen 2 Fliegen mit einer Klappe, wir kriegen eine neue Halle und Platz sparen, weil Platz ist eine wertvolle Ressource. Setzen wir obendrauf einfach die naturwissenschaftlichen Räume und vielleicht sogar noch eine Mensa und vielleicht sogar noch irgendwelche Differenzierungs- oder Unterrichtsräume, weil da die Höhe in dem Gebiet sogar, also das, da wäre einiges möglich. So, dann lesen wir das und sagen im ersten Moment, ergibt Sinn, hört sich gut an, könnte man so machen. Dann melden sich die Beteiligten, nämlich die Schulleiter, die Elternvertreter und bringen ihre Bedenken ein. Und wenn man das dann abwägt und wir hören da gerne zu und wir sind da ansprechbar und dann haben wir in der Fraktion schon diskutiert, okay, was wiegt denn jetzt schwerer? Also unsere tolle Lösung, die wahrscheinlich aber auch noch viel Zeit in Anspruch nimmt. Also nicht, weil es so lange dauern würde, das zu planen, sondern weil wir die Hallenteile aus der Festhalle ersetzen müssen, an einem anderen Ort, nämlich in Eiling, in der Rotdachhalle. Und also es braucht viel Zeit. Und dann wiegt das Argument schwer, dass die Schüler da Wege bewältigen müssen, für die sie Zeit brauchen. Und auch Fachlehrer Wege bewältigen müssen, für die sie Zeit brauchen. Da geht Unterrichtszeit verloren. Das ist ein großer Nachteil. Das ist im Alltag, im Schulalltag so nicht abbildbar. Das leuchtet uns dann ein. Und deshalb haben wir jetzt auch mit dafür gestimmt, okay, wir legen diese schöne Idee auf dem Papier einfach zu den Akten und verfolgen jetzt einen anderen Pfad, nämlich den, Eilingen kommt. Wir versuchen oder wir entkoppeln damit die naturwissenschaftlichen Räume von diesem Hallenbau, realisieren das in der jeweiligen Schule zeitnah, weil die dort gebraucht werden und nicht nur Schülergenerationen mit nicht vorhandenen Räumen arbeiten können und gucken einfach, dass wir dann schnellstmöglich diese Sporthalle dahin kriegen.
Findest du, Beteiligte sollten generell schon früher in solche Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, gerade wenn man um Schulbau und Umgestaltung oder Renovierung spricht?
Also ich glaube, dass wir da oder die Verwaltung in dem Fall schon vorbildlich unterwegs ist. Also die Rektoren waren von Anfang an einbezogen Und es sieht nach außen, sieht es immer so aus, als ob das erst spät passiert. Aber die Wirklichkeit ist schon so, da entsteht, also da sieht man oder definiert eine Problemlage, dann sucht man eine Lösung und stellt die frühestmöglich dann den Betroffenen vor, um sie zu Beteiligte zu machen. Und dann wird eben diskutiert. Und in den Diskussionsrunden, die haben sich jetzt in dem Fall wirklich lang hinzogen, weil halt wirklich abgewogen worden ist, was hat Priorität, was ist wichtiger? Ist es zumutbar, dass man Schülergenerationen mit dem Bus nach Eilingen zum Sportunterricht fährt? Ist das abbildbar? Welche Probleme ergeben sich? Also das GZG hat ein Sportabi. Wie funktioniert das? Also ist es realistisch, das dann an einem Ort zu machen, der so weit weg ist von der Schule? Also das alles muss man ja berücksichtigen und es braucht Zeit und die Gespräche brauchen Zeit und ich finde es schon auch gut, dass dann sich ein Elternbeirat zum Beispiel einmischt und sagt, also jetzt hört mal, das dauert alles so lange und wir möchten jetzt auch noch mitgehört werden. Das ist alles wichtig und richtig und muss mit beachtet werden. Ich glaube, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind. Und was ich auch finde, also ich weiß nicht, wie die anderen Fraktionen das machen, aber wir als Fraktion haben da wirklich ein offenes Ohr und waren auch schon ziemlich am Anfang mit dem Betroffenen im Gespräch. Also das kann ich für uns sagen und wir waren da, finde ich, auch gut informiert und konnten deshalb auch eine gute Entscheidung treffen.
Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit auf dem Karl-Maybach-Gymnasium haben wir noch mit Tageslichtprojektoren gearbeitet. Vor kurzem war ich noch mal da und die Tageslichtprojektoren sind nicht mehr da. Also es hat sich schon einiges getan im Hinblick auf Digitalisierung. Magst du das mal kurz beschreiben, was da so passiert ist? Auch die Corona-Krise war ja dann großer Katalysator.
Das stimmt allerdings. Also ich glaube, ohne Corona wären wir längst nicht da, wo wir heute sind. Das ist korrekt. Wobei ich schon sagen muss, auch da war die Stadt Friedrichshafen eigentlich wieder gut vorne mit dabei. Also was die Digitalisierung an Schulen angeht, haben wir sehr früh die Schulen aufgefordert, ihre Anforderungen zu formulieren. Und jede Schule hatte die Möglichkeit, für sich selber das zu bestimmen, mit was sie arbeiten wollen, wie sie arbeiten wollen und welche Endgeräte sie da dafür brauchen. Und das war dann ganz unterschiedlich. Also es gibt Schulen, die haben keine einzige Tafel mehr. Die schreiben nicht mehr mit Kreide, sondern die machen das alles auf dem Touchscreen und sehr, sehr, also sehr futuristisch immer noch für ein Schulgebäude und die arbeiten auch mit iPads für jedes Kind und die haben alle Schulbücher auf den iPads und so weiter. Also da gibt's im Prinzip ist das eine papierlose Schule. Das gibt's einerseits, das ist das eine Extrem und dann gibt's das andere Extrem, wo die Schule vielleicht gesagt hat, naja, wir wollen endlich diese Tageslichtprojektoren loswerden und auch mit den Elmos wollen wir nicht mehr arbeiten. Ein Bildschirm wäre cool und dann brauchen wir vielleicht noch für jede Klasse ein iPad und ein Laptop und dann war's das schon. Also jede Schule konnte das für sich selber definieren. Und so, wie die Schulen das bestellt haben, haben sie es bekommen. Also das war in der Verantwortung der Stadt und das, was bestellt wurde, wurde geliefert. Das führte nicht immer zu Zufriedenheit, das weiß ich. Und ich höre das aus manchen Schulen, dass nachher die Lehrer, die jetzt vielleicht schon eine Generation später oder eine halbe oder einfach neue Lehrer an der Schule, die anders arbeiten wollen, die sind natürlich vielleicht mit dem, was bestellt wurde, nicht einverstanden, weil sie finden, das ist nicht das Richtige oder zu wenig. Ja, das ist die Schwierigkeit, die wir gerade sehen. Die Frage ist, jetzt glaube ich, stehen wir an dem Punkt zu fragen, wäre es nicht einfacher gewesen, alle hätten das Gleiche gekriegt, die gleich hohe Ausstattung, die qualitativ gleiche Ausstattung. Das würde zum einen der Verwaltung die Sache einfacher machen, weil es ist besser zu betreuen. Und es gäbe auch nicht diese gravierenden Unterschiede.
Also es ist ja kein Geheimnis und das haben wir schon ganz am Anfang angesprochen, dass das Bildungssystem einen Effekt hat auf gesellschaftliche Ungleichheit und dass immer noch der individuelle Bildungserfolg vom Elternhaus beeinflusst oder bestimmt wird. Und jetzt auch in der Corona-Zeit hat es nochmal die Ungleichheit sehr gefördert, weil es da eben sehr drauf ankam, ob die Eltern einen unterstützen können oder nicht. Und auch, weil wir gerade über Digitalisierung gesprochen haben, ob man denn beispielsweise ein Endgerät zu Hause hat, ob man einen Raum hat, in dem man alleine lernen kann, wie viele Kinder es gibt und wie viele davon Zugang haben zu einem Laptop oder einem iPad oder einem Handy. Was hat die Stadt denn da gemacht, um das irgendwie ein bisschen abzufedern in der Zeit?
Also ich glaube, es wurde ganz schnell versucht, ganz viele Endgeräte herzukriegen, sprich iPads oder Laptops, um die Schüler zu versorgen. Die Problematik war eher so, alle haben in der Zeit Endgeräte bestellt und es war schwierig, die zeitnah zu ordern. Das heißt, viele Schülerinnen, die zu Hause eben in der von dir beschriebenen Situation waren, dass da sich mehrere Geschwisterkinder um wenige Geräte, also ich sag mal, streiten mussten, die konnte gar nicht so schnell behoben werden, wie es die Situation gefördert hätte. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass die Schulen jetzt weniger von der Möglichkeit, digital unterrichten zu können. Also die wäre vielleicht schon da gewesen, aber auch die Lehrer haben ja eine Zeit gebraucht, bis sie in der Lage waren, die ganzen Tools zu nutzen, die da erstmal nicht zur Verfügung standen und dann schon. Also das war so ein Kreislauf, der sich da gegenseitig bedingt hat.
Also es ist jetzt auf jeden Fall deutlich geworden, dass während der Corona-Pandemie die Chancenungleichheit sehr sichtbar geworden ist. Wie schätzt du denn aktuell die Lage ein?
Ja, also ich glaube schon, dass wir zum einen die Auswirkungen spüren, aber so wie du sagst, das war ja vorher nicht da, sondern diese Ungleichheit, die ist bei uns im Bildungssystem implementiert. Und daran hat sich auch ehrlicherweise noch nicht viel verbessert. Also Schüler, die ein gutes häusliches Umfeld haben, wo die finanziellen Möglichkeiten auch da sind, viele Erfahrungen machen zu können einerseits, andererseits aber auch Nachhilfe zu erhalten, die sind definitiv besser gestellt als Schülerinnen, die aus anderen häuslichen Verhältnissen kommen.
Oder wenn ich auch an mich denke, wenn ich in Mathe Probleme hatte, konnte ich immer meinen Papa fragen, wenn ich in Deutsch Probleme hatte oder im Bio oder so, weil meine Mama für mich, da hat immer meine Aufsätze Probe gelesen und ich weiß, dass es in nicht akademischen Haushalten oft schwieriger ist, zum Beispiel Unterstützung zu bekommen von den Eltern, wenn es auf die höheren Klassen zugeht.
Ja, das stimmt. Und das ist in den weiterführenden Schulen dann sowieso wird das immer problematischer. Also nicht umsonst geben die Studien immer noch wieder, dass Schüler oder Menschen, Kinder, Jugendliche, die eben aus nicht akademischen Haushalten kommen, dass die eben auch schwerer aufs Gymnasium gehen und später studieren, einfach weil diese Erfahrung in der Familie nicht vorhanden ist. Also das ist ein Teil der Ungerechtigkeit. Und ein weiterer, also ich bin jetzt am Wochenende durch die Stadt gelaufen und wir haben ja auch mehrere Lernstudios, Nachhilfe, Einrichtungen, ja, die die Eltern bezahlen müssen. Und da stand dann oder wirbt eines damit, Nachhilfeunterricht ab der ersten Klasse. Und da frage ich mich schon, was läuft denn da in der Schule falsch, dass ein Kind in der ersten Klasse Nachhilfe braucht? Also da denke ich mir, nee, das müsste dort aufgefangen werden können. Dann sind wir vielleicht am Punkt, der uns Grüne ja auch sehr wichtig ist. Das ist das Thema Gemeinschaftsschule, ja? Gemeinsames Lernen auf unterschiedlichen Niveaus von Anfang an. Rhythmisiertes Lernen, weil Gemeinschaftsschulen automatisch eben auch Ganztagesschulen sind. Dann diese Lernvoraussetzung eben individuell aufs Kind ist auch so ein wichtiger Punkt.
Um kurz vielleicht nochmal zu erklären, warum wir jetzt auf die Gemeinschaftsschulen kommen. Studien belegen, dass Gemeinschaftsschulen die Bildungsungleichheit bzw. die Abhängigkeit von Bildungschancen vom Elternhaus sehr stark vermindern und dass es auch einen Unterschied macht, ob die Aufteilung schon nach Klasse 4 stattfindet oder wie zum Beispiel in Argentinien, wo ich jetzt war, erst nach Klasse 7.
Genau. Also diese Chancengerechtigkeit eben aufgrund unseres immer noch dreisäuligen Schulsystems, die zementiert das halt und sortiert Kinder an falschen Stellen aus oder
anhand falscher Kriterien auch.
Genau, und steckt sie in Schubladen, wo sie eigentlich nicht reingehören, aber aus denen sie dann nicht mehr rauskommen.
Ja, und es ist natürlich auch, also man kann sehr gut in einem Fach sein, aber Schwierigkeiten haben mit einem anderen. Und an Gemeinschaftsschulen ist ja eher so, dass man dann anders gefördert oder anders auf seinem Level arbeiten kann. Es ist ja auch so, dass auf Gymnasien oft Menschen ohne Migrationshintergrund und Menschen mit akademischen Eltern sind. Inwiefern siehst du denn diese gesellschaftliche Durchmischung an Gesamtschulen bereichernd?
An den Gemeinschaftsschulen. Ah, das ja. Ist, das mach, ja, das ist, also in Baden-Württemberg, die Gemeinschaftsschulen. Das ist auch ein richtig wichtiger Aspekt, denn wenn ich in so einer Klasse bin, in der ich vielleicht in Mathe ein Problem habe, aber in Deutsch gut bin und mich dann eben nicht, also nicht nur, ja, wie, also jetzt normalerweise wäre ich aufgrund meines Notenschnitts wahrscheinlich in der Bergrealschule gelandet. So, dann hätte man aber mein Talent vielleicht im Fach Deutsch überhaupt nicht bemerkt, ja, sondern wäre ich da halt in der Masse untergegangen. Und so kann ich diese Stärke in der Gemeinschaftsschule ausleben und werde da gefördert und krieg vielleicht sogar den Push zu sagen, hey, ich bin ja nicht dumm, sondern ich kann halt was weniger gut und krieg da dann aber diesen Aufwind und bin vielleicht sogar in Mathe dann besser, als ich es auf einer anderen Schulart gewesen wäre. So, und mich dann auch nach oben orientieren zu können oder als jemand, der als Überflieger da durchgeht, zu bemerken, hey, sind nicht alle so wie ich, sondern es gibt auch Menschen, die kann ich vielleicht unterstützen, indem ich mein Wissen da nochmal reflektiere, indem ich schwächere Schüler in diesem Fach einfach nochmal wiedergebe. Also auch das beinhaltet ja Lernerfolge. Und was ich an Gemeinschaftsschulen noch so cool finde, da kann so super gut Inklusion stattfinden. Also da ist es viel einfacher, das zu mit einzubringen, dieses Thema, weil das sind sowieso schon mehr Lehrkräfte vorgesehen. Man kann multiprofessionelle Teams bilden. Also es ist eine Bereicherung für alle und das ist, also Behindertenrechtskonvention hat gerade ihren 15. Geburtstag gefeiert bei uns, dass wir die anerkannt haben. Und da finde ich, wir hinken noch so sehr hinterher. Und genau da ist der Punkt, wo wir vorankommen müssen, auch im Bildungssystem.
Magst du kurz den Punkt multiprofessionelle Teams erklären?
Ja, das heißt nicht nur, also in einer ich mache mal das Beispiel Realschule, da steht dann nicht nur ein Realschullehrer vor einer Klasse und um ihn rum sind noch weitere Realschullehrer, die andere Fächer unterrichten, sondern multiprofessionelle Teams beinhalten einfach noch andere Professionen. Das können sein Sozialarbeiter, das können sein Erzieher, das können Heilpädagogen, ja, oder aber auch Heilerziehungspfleger. Einfach unterschiedlichste Professionen, die mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf das einzelne Kind, auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin gucken.
Ja, nicht nur die Teams sind so unterschiedlich und divers, sondern auch die SchülerInnen und haben alle unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Perspektiven und man bekommt einfach ein viel realistischeres Bild von der Gesellschaft. Und um wieder auf unsere erste Folge zurückzukommen, die Schule ist dann eben auch wirklich ein Begegnungsraum und es kann Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen viel mehr gelebt werden in so einem Raum.
Ja.
Und als Bereicherung gesehen werden.
Absolut. Und Schule ist Lebensort. Hm. Also wenn man guckt, wie viel Zeit verbringen Kinder in der Schule, dann ist das ein Lebensort. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen schlagen, was braucht ein Lebensort? Der braucht ein gutes Zusammenleben. Also eine gute Gemeinschaft und die, glaube ich, oder ich habe jetzt gerade, gibt's wieder viele Artikel, ich denke, die waren sehr breit in der Öffentlichkeit, dass Schule eben nicht dieser gute Ort des Zusammenlebens ist, sondern dass da sehr viel Gewalt stattfindet. Da könnte man jetzt wieder Rückschlüsse ziehen, wie viel hat es mit Corona zu tun oder war das auch schon immer da oder haben wir da was vernachlässigt oder liegt es einfach daran, dass viel Überforderung in der Schule stattfindet, die eben durchs häusliche Umfeld nicht aufgefangen werden kann. Also es gibt da bestimmt zahlreiche Aspekte, die dafür ursächlich sein können. Aber unterm Strich kommt eben raus, dass die Gewalt an Schulen zunimmt, und zwar sowohl die direkte körperliche Gewalt als auch das Mobbing. Und das wissen wir nicht erst seit heute, dass auch eben übers Handy und so weiter Gewalt stattfindet. Also das gilt es ja mit aufzufangen. Und jetzt sagen die Lehrer aber zu Recht, dafür sind wir weder da, noch sind wir dafür ausgebildet. Und wenn ich jetzt wieder nochmal einen Bogen schlage, nämlich zurück zur Stadt Friedrichshafen, dann haben wir mittlerweile an jeder Schule Schulsozialarbeiterstellen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die dort arbeiten, an Grundschulen und an weiterführenden Schulen. Und an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen, ist zu schauen, reichen denn die Stellenanteile aus für die geänderte Situation, für den Anspruch, den wir haben, nämlich ein gutes Zusammenleben an der Schule, ein gutes Schulklima und auch, inwiefern wir die Kinder da damit fördern können. Wir werden jetzt im Kultur- und Sozialausschuss demnächst den Bericht Schulsozialarbeit bekommen, und wir gehen schon davon aus, dass auch da drin stehen wird, dass die Stellen aufgestockt werden müssen. Sollte das da nicht schon drin stehen, dann würden wir als Grüne auch uns dafür einsetzen, dass im nächsten Haushaltsplan eben diese Stellen vorgesehen sind, weil wir die für notwendig halten. Und da muss man auch nochmal anmerken, die Kommune bezahlt die Schulsozialarbeitstellen nicht selber vollständig, sondern das Land schießt da pro Stelle circa 17.000 Euro zu. Also das ist schon eine Entlastung, die die Gemeinden da auch erfahren.
Was sind denn so die Aufgaben von einer oder einem SchulsozialarbeiterInnen?
Also die haben natürlich das ganz breite Spektrum. Die sind die Feuerwehr. Es gibt einen akuten Fall und einen Notfall, egal ob es jetzt sich um eine Gewalttätigkeit in irgendeiner Form in der Schule handelt oder ob ein Schüler, eine Schülerin zu Hause ein Problem hat. Also Schulsozialarbeiter sind auch Feuerwehr, aber das sollte nicht ihre primäre Aufgabe sein, sondern ihre primäre Aufgabe ist meiner Ansicht nach die Prävention. Und das ist halt leider oft so, weil es zu wenige sind, sind sie viel mehr Feuerwehr als präventiv unterwegs. Und das ist extrem schade. Es gibt zum Beispiel Schulen in Friedrichshafen, die bieten jetzt Coachingstunden an für Schülerinnen und Schüler. Eine extrem wertvolle Sache, weil dort eben Probleme, die im Ansatz bestehen, also zum frühen Zeitpunkt vielleicht bearbeitet und behoben werden können, dass sie gar nicht groß werden und nicht zur Belastung werden, sondern sofort erledigt werden können. Das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe, die ein Schulsozialarbeiter, eine Schulsozialarbeiterin leisten kann. Oder eben zu sehen, also eine offene Sprechstunde zu haben, Gruppen- und Klassenangebote zu machen zur Gemeinschaftsförderung. Also das alles sind Aufgaben, die eigentlich Schulsozialarbeiteraufgaben sind, die aber im Alltag meistens zu kurz kommen, wenn man eben an der Feuerwehraufgabe hängen bleibt.
Ja, uns auch bekannt, dass psychische Krankheiten unter Jugendlichen steigen und Angststörungen, Depressionen, und dass so eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter nochmal eine niedrigschwelligere Hilfe, und Therapieplätze sind so schwierig zu bekommen. Und da hilft es manchmal schon, ein Gespräch an der Schule in so einem Rahmen zu haben.
Ja, das stimmt. Und die sind, wenn du das jetzt gerade so sagst, die sind auch Vermittler. Also erstens mal, wenn man da ausreichend viele Stellen hat, können die Beziehungen knüpfen zu Schülerinnen und Schülern, werden also als guter Ansprechpartner wahrgenommen im schulischen Umfeld. Und gleichzeitig können sie auch zu anderen Stellen begleiten, wo es vielleicht ansonsten eine höhere Schwelle gibt. Und da möchte ich vielleicht gerade noch ein paar nennen, die mir jetzt so einfallen. Natürlich sind es die Beratungsstellen in jeglicher Form, aber es ist zum Beispiel auch Kopf, Herz, Hand, eine ganz besondere Institution in Friedrichshafen, die einfach sich der Problematik Schulverweigerer widmet. Und da muss man auch erstmal den Weg hinfinden, und auch dafür wäre es gut, wenn die Schulsozialarbeiter eben dafür die Zeit hätten und den Rahmen hätten und den Raum hätten, das zu begleiten. Also einfach die Anforderungen sind so vielfältig, die Arbeit geht denen nicht aus und wir brauchen da mehr Stellen.
Und da kommen wir auch wieder auf das Thema Chancengerechtigkeit zurück. Weil wenn man einen Lernort hat, an dem man sich wohlfühlt, an dem eine angst- und gewaltfreie Atmosphäre herrscht, dann ist man auch aufnahme- und lernfähig und dann kann man aufgehen in dem Lebensort Schule. Und das hat dann positive Auswirkungen im Gesamten auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft und somit kann auch Bildung bzw. Investitionen in Bildung als Präventionsmaßnahme gesehen werden. Wir haben es vorher schon ein bisschen angerissen. Das soll ja ein Bildungscampus entstehen oben im Fallenbrunnen. Da kommt ja jetzt die Albert-Märklin-Schule hin, dann gibt es schon das Forschungszentrum und wir haben die duale Hochschule und auch die Zeppelin-Universität, an der ich ja studiere. Inwiefern findest du denn, dass die Zeppelin-Universität wichtig ist für die Stadt Friedrichshafen?
Also wenn ich es losgelöst von allem betrachte, dann halte ich die Zeppelin-Uni für eine große Bereicherung für die Stadt. Also es ist ein weiterer Bildungsort, es ist ein gutes Bildungsangebot für sowohl junge Menschen, die nach dem Abi eben studieren wollen, aber auch für die Stadtgesellschaft. Also ich weiß von dir unter anderem, dass es dort viele Angebote gibt, die einfach, ja, kann man auch in der Presse lesen, die für alle Häflerinnen und Häfler und alle Interessierten zur Verfügung stehen.
Ja, um es ein bisschen weiter auszuführen. Also von der ZU gibt es sehr viele studentisch organisierte Events und Kulturveranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Beispielsweise jetzt letzten Samstag hat die Lange Nacht der Musik stattgefunden. Das ist ein studentisch organisiertes Festival. Dann gibt es auch zum Beispiel das Seekult-Festival. Da wird eine regional relevante Thematik kulturell beleuchtet und die Besuchenden sollen zu kritischem Nachdenken und Mitmachen angeregt werden. Und es gibt noch den Club of International Politics, da bin ich auch drin. Und da gibt es sehr, sehr regelmäßig Podiumsdiskussionen und Talks. Beispielsweise vor kurzem war einer zum Thema Seenotrettung. Dann war Frau Strack-Zimmermann von der FDP zu Besuch in Friedrichshafen. Jetzt am Montag war eine ehemalige Mitarbeiterin der UN da. Und ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich über eine Thematik zu informieren und Wissen anzueignen. Und ich möchte an der Stelle auch alle HäflerInnen einladen, sich nicht zu scheuen, die Angebote wahrzunehmen und zu kommen. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Ja, dann fühle ich mich gleich auch mal als Häflerin angesprochen und bedanke mich für die Einladung, vielleicht stellvertretend. Ja, du hast tolle Sachen aufgezählt und viele Sachen aufgezählt. Und das ist auch wirklich ein großer Teil, wo die ZU sich öffnet gegenüber der Stadtbevölkerung. Und das ist sicher richtig und gut. Wenn ich jetzt an den Anfang der ZU zurückdenke, da war das noch ein bisschen breiter. Du hast gerade sehr viel akademische Angebote aufgezählt. Das ist sicher richtig und gut. In den Anfängen der ZU war es so, dass die Studierenden Credits dafür bekommen haben, dass sie sich in der Stadt, im Stadtgeschehen sozial engagiert haben. Also ich denke da an Rock Your Life, eine mittlerweile bundesweite Möglichkeit für Schülerinnen an Haupt- und Werkrealschulen Unterstützung zu erhalten durch Studierende. Ich denke an Frühlingserwachen, das wir hier in Friedrichshafen gegründet haben und das einfach ein tolles Angebot ist, um mit Menschen ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Ich denke aber auch an Aktionen an der Uferstraße, wo es mal eine Telefonzelle gab, die man anrufen konnte und Passanten haben dann abgenommen. Also das waren sehr breit gefächerte Angebote, die sehr anregend, inspirierend waren und die einfach auch was verändert haben auf einer ganz anderen Ebene als die akademischen.
Dadurch, dass ich erst seit Januar an der Uni bin, kann ich nicht so viel dazu sagen, warum das sich verändert hat. Weißt du da irgendwas, was Gründe dafür sein könnten?
Also ich denke, es hängt damit zusammen, dass es erstens mal keine Credits mehr dafür gibt. Und das wiederum hängt bestimmt damit zusammen, dass sich auch an der ZU was verändert hat. Aufgrund des Sparkurses, der da gefahren werden muss, aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses auch, der dazu geführt hat, dass dort eben jetzt nicht mehr diese Offenheit in alle Richtungen gelebt werden kann, weil es einfach strikter zugeht.
Und wie sieht denn die Unterstützung aus in finanzieller Hinsicht vom Gemeinderat und von der Stadt für die ZU?
Ja, also seit 2021 gibt's eine jährliche Unterstützung von 8,3 Millionen Euro pro Jahr. Das ist die Grundunterstützung. Davor betrug die Grundförderung 6,3 Millionen Euro pro Jahr. Und das ist nur die Grundförderung. Das heißt, wenn irgendwelche Dinge passieren, die unvorhergesehen sind oder wenn es irgendwo ein Loch gibt, dann wird nochmal gefördert und so haben wir erst kürzlich nochmal 2,9 Millionen draufgelegt. Also da ist im Moment auch keine Grenze absehbar. Und das, jetzt komme ich vielleicht zu dem Dilemma, das wir haben. Also wir haben gerade drüber geredet, wie toll und wie bereichernd die ZU ist. Und da stehe ich auch voll und ganz dazu. Und ich finde auch, Bildung darf was kosten. Da haben wir vorher drüber geredet. Mhm. Es sind unter anderem Präventionsmaßnahmen, in dem Fall vielleicht einem Fachkräftemangel vorzubeugen.
Ja.
Also egal, ob das jetzt ZU oder eine andere Uni ist. Also auch die DHBW zählt für mich da dazu, die wir aber nicht fördern. Und
weil die vom Land gefördert wird,
genau, muss man dazu sagen. Genau. Und zurück zur ZU. Die fördern wir. Und zwar aus Mitteln aus dem Stiftungshaushalt. Im Stiftungshaushalt sind aber zum Beispiel auch unsere Kindergärten. Und wenn ich jetzt abwägen muss als Stadträtin bei sinkenden Einnahmen in der Stiftung, weil die Unternehmen in Krisenzeiten weniger Dividende zahlen, die in der Stiftung landen, dann muss ich irgendwann überlegen, für was gebe ich das Geld aus. Und dann komme ich, also ich für mich, wir Grüne, zu dem Schluss, dass die Kindergärten als Pflichtaufgabe bei uns im Stiftungshaushalt einfach wichtiger sind als eine private Uni. Und dieses Dilemma, das versuchen wir ja zu beheben, indem wir jetzt einen privaten Investor finden, einen privaten oder einen anderen Partner finden, der einen Teil unserer Finanzierung übernimmt, damit wir da eine Entlastung im Stiftungshaushalt haben und dann eben aus diesem Dilemma finden.
Und man muss dazu sagen, das geht nicht um die Grundfinanzierung, habe ich es richtig verstanden, sondern um eine Restrukturierungshilfe,
genau,
so wie es genannt.
Ganz genau. Ja, also es geht erstmal im ersten Schritt nicht um die Grundförderung, sondern die steht mit den 8,3 Millionen Euro pro Jahr, das ist fest einkalkuliert. Genau, es geht um alles das, was drüber hinausgeht.
So, jetzt haben wir über die Uni gesprochen als eine Möglichkeit, wie es nach der Schule weitergehen kann. Dann haben wir natürlich auch sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten am Berufsschulzentrum beispielsweise. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten der Ausbildung und Weiterbildung, für die wir leider nicht mehr den Rahmen haben, darüber zu sprechen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was gibt dir Hoffnung im Thema Bildung?
Mir gibt Hoffnung, dass wir im Gespräch sind. Dass alle Partner, und ich glaube, das liegt der Bildungslandschaft auch inne, dass da Menschen sich bewusst sind, dass man miteinander sprechen muss, um zu Lösungen zu kommen. Das gibt mir Hoffnung, dass wir diesen Faden nicht abreißen lassen, sondern dass wir immer nach Möglichkeiten suchen, wie es weitergeht. Und dass wir uns grundsätzlich auch in der politischen auf der politischen Ebene in Friedrichshafen grundsätzlich auch einig sind, dass Bildung ein hohes Gut ist, von Anfang an, dass wir nicht vernachlässigen dürfen. Wir können streiten über einzelne Ausführungen, wir können vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, was eine Gemeinschaftsschule angeht oder G8, G9 oder frühkindliche Bildung, muss das wirklich U3 sein? Über all das können wir, oder brauchen wir die ZU? Darüber können wir konstruktiv streiten, aber dass es das grundsätzlich braucht und dass Bildung ja einfach das wichtigste Gut ist, das wir haben und dass die Bildungs- und Chancengerechtigkeit darstellt, und möglich macht, ich glaube, da sind wir uns einig. Das gibt mir Hoffnung.
Vielen, vielen Dank, Christine, für das Gespräch, für deine tollen Gedanken und Worte, dein Wissen und dass du das mit uns geteilt hast.
Ich danke dir.
Vielen Dank auch an unser Team, das nicht wegzudenken ist, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag.
Das war Grün findet statt, der Podcast des Grünen Ortsverbandes aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Wir freuen uns, wenn du am nächsten Sonntag, dem 12. Mai, wieder dabei bist.